Normalerweise begrüße ich hier in unserem Fraport Skyliners Podcast entweder Gunnar Wöbke, der uns die Welt rund um die Fraport Skyliners erklärt, oder Sebastian Gleim, der uns die Welt rund um die Mannschaft der Fraport Skyliners erklärt. Ab und an sitzt hier auch noch Harald Bründlinger, der über den e.V. redet, oder Marcel Friedrich von der BIK, der aus dem Hotel berichtet, oder Manuel Schust, mit dem wir über das wunderbare Buch 111 Gründe, die Fraport Skyliners zu lieben, berichtet. Und in diesem Buch, da widmet sich auch ein Kapitel, soweit ich mich erinnere, einer ganz besonderen Person. Und ich freue mich sehr, am anderen Ende dieses Podcasts, dich, lieben Isaac, begrüßen zu können. Hallo, Isaac Bonga.
Hey, wie geht's?
So wenig, so schüchtern? Ich dachte, du legst dir richtig los.
Keine Kraft noch mehr, keine Sorge.
Alles klar. Ich freue mich, dass du da bist und dir vor allem die Zeit nimmst, hier in unserem kleinen Podcast ein wenig zu berichten, ein wenig zu erzählen, wie es dir gerade geht, was du machst und wie die Zukunft für dich aussieht. Fangen wir einfach mal an mit der Frage, wie geht es dir und was machst du gerade?
Mir geht es gut. Danke der Nachfrage. Natürlich nach der Saison jetzt einfach mal wieder zurückkommen, die Familie sehen. Das ist, glaube ich, schon eine Weile her, seitdem ich generell hier war, in Deutschland, aber auch jetzt hier einfach mit meiner Familie und alle gesehen habe. Deswegen ist jetzt auch mal wieder gut, hier in der Heimat zu sein. Also nicht Heimat, aber halt mal in Frankfurt zu sein und mal wieder einfach meine Eltern, Brüder und alle zu sehen.
Wie lange habt ihr euch nicht gesehen? Ist ja doch durchaus ein kleiner Ritt von Frankfurt aus Richtung Washington, wo du jetzt spielst.
Zwischen der All-Star-Break habe ich meinen Vater gesehen. Mit dem war ich im Urlaub. Ich glaube, dann davor war hier Yoshi und meine Mutter auch da. Die haben sich, glaube ich, 4 oder 5 Spiele angeguckt. Und das, glaube ich, das war alles in der Mitte der Saison ungefähr. Okay. Noch letztes Jahr. Ich glaube, das sind, glaube ich, sagen wir jetzt mal 6, 7 Monate waren das, glaube ich, schon.
Wow.
Ja, also war einfach mal wieder schön, jetzt hier alle zu sehen. Und
Bekocht dich deine Mutter ordentlich?
Ja. Bekocht dich deine Mutter? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Wir haben dich ja mal hier begleitet, da hast du selber gekocht. Damals gab es für dich, deinen Bruder Yoshi und Garay Nudeln mit Pesto und Hühnchen, wenn ich mich recht entsinnere. Was machen deine Kochskills, bevor wir uns hier um Basketball ein wenig kümmern? Haben sie sich erweitert oder bleibst du bei Nudeln mit Pesto?
Also ich glaube, ich habe schon ein Upgrade bekommen von Nudeln und Pesto. So, ich habe, Garay benutzt das auch, HelloFresh, wo man sich halt, wo es verschiedene Rezepte gibt und die schicken dir dann einfach die ganzen Zutaten und du musst sozusagen einfach alleine kochen, was eigentlich auch wirklich praktisch ist. Und das habe ich auch vor allem in der Quarantäne, habe ich das ziemlich oft gemacht, einfach Sachen bestellt. Sachen, wo ich mir dann gedacht habe, okay, das sieht gut aus, wo man kochen kann. Und dann habe ich auf in der freien Zeit, die ich hatte, schon angefangen zu kochen.
Okay, stark, sehr gut. Was ist dann dein Top-Gericht, was du hinkriegst? Damit man weiß, wozu man sich einladen soll, wenn man dann mal bei dir ist.
Mein Top-Gericht, das war Rice Bowl. Das war Hackfleisch mit Reis und Gemüse dazwischen und noch so eine Garlic-Soße.
Okay, klingt gut. Du hast Quarantäne erwähnt, ich will es eigentlich nur ganz kurz ansprechen, weil das Thema, glaube ich, so omnipräsent ist und uns allen schon ordentlich aus dem Halse heraushängt, aber wie ging es dir in der Quarantäne vor dem Turnier, nach Saisonabbruch, wie hast du das erlebt? In wenigen Worten.
Schwer, weil ich glaube einfach, weil man, glaube ich, alle einfach in diesem Rhythmus waren von Basketball, nach Hause und so weiter und so fort. Dann wurde man einfach aus diesem Rhythmus rausgenommen. Jetzt war da einfach so die Frage, okay, wie bleibe ich fit? Wie nutze ich jetzt einfach die freie Zeit, die ich habe? Und war einfach sehr, sehr viel Zeit, um neue Sachen zu lernen. Immer noch Piano am Spielen.
Piano.
Kochen beispielsweise. Ja.
Okay.
Spiel Piano jetzt. Kochen, also sehr, sehr viele Sachen, aber auch immer noch zu Hause trainieren, hab ein Fahrrad bekommen und zu fahren, haben sehr, sehr viele Zoom-Workouts als Team zusammen gemacht. Also einfach geguckt, dass man immer noch in Shape bleibt, aber auch sozusagen nach neuen Hobbys gesucht.
Das heißt, Piano spielen, Kochen sind deine neuen Hobbys, das finde ich sehr vorbildlich. Klingt nach einem sehr romantischen Abendessen bei dir.
Ja, genau, das war mein Ziel.
Dann nimm uns noch mal mit, dann hast du dich fit gehalten und dann ging es auch für dich und deine Teammates in die Bubble nach Orlando. Vorher die Frage, hast du die Easy Credit BBL verfolgt und das Turnier hier in Deutschland? Hast dir so quasi so ein paar Tipps und Tricks abgeguckt, wie man sich in dieser Bubble da beschäftigen kann?
Ja, ich habe auch mit Richie gesprochen, habe mir ein paar Spiele angeguckt. Natürlich ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig, da immer so selbst darauf vorzubereiten, wenn man das sagen will, wenn ich jetzt die Bubble gesehen habe, um mich jetzt auf unsere Bubble vorzubereiten. Aber man hat schon eine richtig gute Idee bekommen, wie es da sein könnte. Und das fand ich eigentlich auch ziemlich gut, einfach sagen wir, eine kleine Idee zu bekommen, okay, wie unsere Bubble theoretisch aussehen könnte. Und mir hat es eigentlich ziemlich gefallen. Also sagen wir, okay, jetzt von hier, von natürlich Washington DC, erstmal da Quarantäne für drei Monate und dann hier nach Orlando in die Bubble und ich glaube, ich konnte mir schon ziemlich viele Sachen von der Easy Credit BBL sozusagen hier abnehmen und gucken, okay, wie es ungefähr jetzt hier laufen wird.
Das heißt, Bubble war kein Problem, alles entspannt, ihr wart ja auch, sage ich mal, voll versorgt mit alternativen Beschäftigungsmaßnahmen von Golfen, Angeln. Ich weiß gar nicht, was ihr da noch alles machen konntet.
Genau, also wir konnten Golfen gehen, Angeln, hatten auch so eine Players Lounge mit Tischtennis, Pool, bunch of 2K. Ich glaube, wir hatten in unserer Players Lounge gab es, glaube ich, 6 oder 7 Fernseher mit all mit 2K, mit FIFA, also man konnte auf jeden Fall gab es eine Beschäftigung. Und draußen gab es auch sehr, sehr viele Spiele, Cornhole, man konnte hier Spikeball spielen, also ziemlich viele Sachen, die man halt machen konnte.
Okay, sehr, sehr schön. Da möchte ich eigentlich gar nicht mehr so viel drüber reden. Lass uns ein wenig tatsächlich nochmal auf das Sportliche zurückkommen. Du hast eine gute Saison gespielt, wenn ich das so beurteilen kann. Wie sagst du das? Wie bewertest du deine Saison selber?
Ich selbst würde so dazu sagen, das war alles so ein Prozess, mäßig von natürlich getradet zu werden. Okay, eine neue Möglichkeit natürlich auch. Dann war bei mir am Anfang so die Frage, okay, was kommt auf mich zu? Ich habe die ersten Spiele gemacht, gutes Gefühl bekommen. Anfang der Saison gestartet, glaube ich, die ersten 8 Spiele gestartet. Danach gar nicht mehr gespielt für die nächsten, ich glaube, auch wieder 8 Spiele oder so und dann wieder gestartet. Also das war für mich war es alles sozusagen so eine Achterbahnfahrt, aber ich glaube, das war wieder so eine Saison, der ich sagen kann, dass ich im Feld, also auch außerhalb von Basketball, aber auch hier innerhalb, einfach sehr, sehr viele neue Sachen gelernt habe. Also, wenn es jetzt irgendwie um Ernährung geht, wenn es irgendwie um außerhalb von Basketball geht, natürlich im Basketball, wie die NBA eigentlich abläuft, also ich glaube einfach, da ich da so viele neue Sachen gelernt habe, die mir einfach auch im Leben helfen können. Und dafür bin ich einfach sehr dankbar. Aber ich glaube auch, dass es mich einfach als Spieler sehr, sehr viel besser gemacht hat. Natürlich macht es jemanden besser, wenn man auch selbst mal spielt, also auch gute Spielzeit bekommt. Also glaube ich, war das schon auf jeden Fall eine sehr, sehr erfolgreiche Saison für mich.
Du hast diesen Trade angesprochen. Wie kann man sich das vorstellen in der NBA? Das ist ja etwas, was es in der Bundesliga in der Form nicht gibt. Heißt das dann irgendwann hier, Easy, du musst aus deinem Apartment raus, du spielst jetzt in Washington? Oder hat sich das irgendwie angebahnt? Wie hast du das erlebt? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja eine völlig ungewohnte Situation.
Also bei mir war halt so die Situation, dass ich Moritz auch noch hatte. Und
Moritz Wagner.
Natürlich gibt es halt immer noch diese Gerüchte und sowas, die man vielleicht manchmal hört, aber wenn du halt so, sagen wir, Spieler bist, hörst du nicht, also du beachtest das nicht wirklich. Und dann, ich glaube, wir waren halt beide in der Halle am Trainieren und ich glaube, er war im Kraftraum, ich war gerade auf dem Feld am Trainieren, da bin ich gekommen und Moritz hat mir gesagt, oh ja, wir haben gerade getradet, es geht nach Washington. Da habe ich meinen Agenten angerufen und da haben wir halt so alles erfahren, aber natürlich auch für uns junge Spieler ist es natürlich schwer, auch der erste Trade getradet zu werden, aber danach, ich glaube, sieht man das alles auch als, sagen wir, neue Möglichkeit, Herausforderung, in eine neue Stadt zu gehen, neue Leute kennenzulernen, neues Umfeld und so weiter. Also man kann auf jeden Fall sagen, das ist jetzt, auch, ich glaube auch jetzt in der Zeit, kann ich auf jeden Fall sagen, dass es eine ziemlich gute einfach Sache war und eine ziemlich, sagen wir, neue Erfahrung für mich.
Hat dir LeBron James eine Abschieds-WhatsApp mit einem weinenden Smiley geschickt?
Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr traurig.
Okay. Und dann, also ich finde das sehr, sehr spannend, diesen Prozess. Dann kommst du in Washington an, hast keine Wohnung, hast keine Ahnung, wer da ist, kennst keinen so richtig. Wie führen die dich da in die Mannschaft ein? Wo hast du gewohnt? Wie wohnst du jetzt in Washington auch?
Also ich glaube, bei uns war halt die Sache, dass wir erstmal zur Summer League mussten. Das heißt, wir sind erstmal nach Vegas gefahren. Und das Gute war da, dass halt so, dass uns sozusagen alle begrüßt haben. Vom GM zum direkt Trainer, Coach Brooks war da, von allen Assistenztrainern. Das heißt, sozusagen alle waren direkt da und haben uns sozusagen begrüßt. Und ich glaube, das fiel uns einfach viel leichter, sozusagen willkommen zu fühlen. Und einfach so ein kleines Ruhegefühl zu bekommen, dass man jetzt woanders angekommen ist. Und natürlich, als wir nach Washington gekommen sind, muss ich halt so vorstellen, dass die haben halt dieses kleine Apartmentkomplex, wo man am Anfang halt hinkommt. Da habe ich da, glaube ich, meinen ersten Monat gewohnt. Und da habe ich halt in der Zwischenzeit mit meinem Agenten und allen Leuten, natürlich haben die uns auch geholfen, nach einer Wohnung geguckt. Und momentan wohne ich auch in Washington Navy, das ist halt genau zwischen der Practice Facility, wo ich glaube ich nur 10 Minuten brauche, und der Arena, wo ich nur 8 oder 7 Minuten brauche, wohne. Das ist auch eine wirklich schöne Area ist, die ist auch schön beim Wasser, wo es sehr, sehr viele Restaurants und halt sehr, sehr viele schöne Sachen gibt. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, da fühle ich mich ziemlich wohl.
Das heißt also, der Besuch bei dir lohnt sich nicht nur wegen dem Piano und den Nudeln mit Pesto. der Rice Bowl.
Genau.
Wir haben uns ja letztens im Büro ganz kurz gesehen und man merkt schon, dass du, es gibt diesen deutschen Ausdruck, in deinen Körper hineingewachsen bist. Sprich, deine Oberarme sind deutlich größer, du wirkst einfach wesentlich kompakter und kräftiger als zu unseren Zeiten. Wie unterscheidet sich das Krafttraining? Wie häufig machst du, wie sieht das Training eines NBA-Spielers aus in der Offseason, in der Saison? Du hast ja den Vergleich zur Bundesliga. Kannst du das so ein bisschen unseren Fans und Hörerinnen und Hörern mal erläutern, was da die Unterschiede sind?
Ich glaube auf jeden Fall bei allen Spielern gibt es halt diesen bestimmten Schwerpunkt. Sagen wir, bei mir ist es jetzt halt Kraft und halt, sagen wir, im Training halt Wurf. Und auch speziell im Sommer versuche ich halt immer diesen Schwerpunkt zu setzen und natürlich stärker zu werden. Und man muss sich einfach so vorstellen, beispielsweise, ich würde jetzt aufwachen, würde morgens zur Facility fahren, würde da frühstücken. Da will ich Krafttraining haben und dann Individual Practice. Was beides insgesamt, sagen wir so, Krafttraining für 50 Minuten ungefähr, dann Individual für 45 Minuten ungefähr, 1,5 Stunden ungefähr dauern würde. Und danach würden wir nochmal richtig Training haben und danach nochmal Wurftraining. Und danach würde ich halt dann Treatment bekommen, Cold Tub, das alles machen und auch Mittagessen. Das heißt, man verbringt schon mindestens, ich würde um, sagen wir, 8 Uhr losfahren und ich würde dann, sagen wir, um 16 Uhr ungefähr wieder zurück sein, weil ich dann auch in der Facility Mittag essen würde. Das heißt, sozusagen muss ich mich nur um Abendessen kümmern, was eigentlich auch ziemlich gute Sache war. Und das ist halt schon eigentlich sagen, die Hälfte des Tages, die einfach schon weg ist. Und das ist halt dieser Rhythmus, den man halt dann jeden Tag hat. Und dann ist es halt schon, wenn man zu Hause ist, schon 16 Uhr, 17 Uhr, und dann ist der Tag sozusagen schon fast vorbei. Also deswegen war es, glaube ich, halt immer diesen Rhythmus, den ich dann langsam bekommen habe.
Ja. Joshua? Man merkt, wir sind live, da klingelt es auch noch an der Tür. Das kann dann ja auch passieren.
Das ist halt dieser Rhythmus, den man bekommen kann. Und daran habe ich mich dann langsam gewöhnt.
Okay. Wenn die Pizza gerade geliefert wurde, sagst du Bescheid, dann machen wir kurz Pause und machen danach weiter. Ja. gibt es da, also jetzt mal vom Training von dir, den Blick noch ein bisschen größer. Was sind die größten Unterschiede zwischen Los Angeles, Washington und Frankfurt? Was das Trainingsspezifische angeht, was die Cluborganisation angeht, kannst du da ein bisschen was erzählen?
Ich würde sagen...
Also außer, dass Frankfurt natürlich der beste Club von allen ist.
Ich würde sagen, dass die Spiele mäßig, weil ich glaube einfach, sagen wir, wenn man jetzt von Deutschland kommt, der natürlich ist auch, sagen wir, anderer Basketball, aber für mich war es, weil ich muss mich daran gewöhnen, 81 Spiele zu spielen, auch wenn ich am Anfang nicht mal viel gespielt habe. Aber jetzt in der Saison ist mir halt echt aufgefallen, wenn man halt alle Spiele spielt und der, sagen wir, auch auf hohem Level viel spielt, muss man schon wirklich gucken, dass man früh genug schlafen geht, dass man die richtigen Sachen isst, dass man halt immer danach wirklich regeneriert und da hier in die Eistube und sowas geht. Das heißt, solche Sachen fangen dann wirklich an, wichtig zu werden, weil manchmal an manchen Tagen hat man halt, sagen wir, ein Back-to-Back, wo man halt zwei Tage hintereinander spielt, danach eine Pause, um 3 Uhr morgens nach Hause kommt und am nächsten Tag wieder spielt. Das heißt, da muss man einfach wirklich ready sein und dein Körper muss dann wirklich einfach immer auf 100% sein. Und ich glaube, da haben wir einfach auch, ich muss sagen, beide Organisationen einen guten Job gemacht, um uns halt auch immer zu versorgen. Das heißt, wenn wir um 2 Uhr morgens in unser Hotel angekommen ist, dass wir unser Essen direkt in unserem Zimmer hatten, um zu essen und dann direkt schlafen zu gehen. Nächsten Morgen das Gleiche mit dem Frühstück und danach halt immer auf die nächsten Spiele vorzubereiten. Also das ist schon auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Prozess, den man da hat. Aber ich glaube, das sind einfach solche Sachen, die ich auch lernen musste am Anfang, weil ich glaube, am Anfang fiel es mir natürlich auch schwer, weil man einfach nicht an sowas gewöhnt war. Aber ich glaube, jetzt ist glaube ich für mich auch so die Zeit gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, wie wichtig eigentlich diese ganzen Kleinigkeiten sind, die man hier immer machen muss und wie lange man auch hier in der Liga also bleiben kann, wenn man sich auch wirklich an die ganzen Sachen hält.
Sehr interessant, sehr, sehr spannend. Das ist wirklich, man schaut da mal von außen auf so eine Liga und die Spieler drauf. Sehr interessant, also von dir so zu hören, wie diese Abläufe und Prozesse da wirklich dann on Detail aussehen. Der Basketball an sich, kannst du da vielleicht noch sagen, was ist der größte Unterschied zwischen BBL und NBA, außer dass das Feld größer ist?
Das kommt dir wahrscheinlich so vor.
Ist es nicht größer? Also, wenn du auf dem Feld stehst, kommt es dir nicht so vor?
Ist schwer zu sagen, weil in der NBA ist es halt so, es geht alles ziemlich schnell. Ich kann mich auch an mein erstes Spiel erinnern gegen die Dallas Mavericks. Und ich dachte eigentlich so vom Körper her, ich wäre ziemlich fit. Und als ich glaube, zweimal hoch und runter gelaufen bin, also dieses NBA-Tempo, ich weiß auch nicht, wo ich glaube, als ich dann auf der Bank war und John hat mich angeguckt und meinte zu mir, siehst du, wie schwer das eigentlich ist? Und ich war halt nur so am Atmen, weil ich kaum Luft bekommen habe. Ich so, ja, das war tatsächlich krass. Also das war, ich glaube, das war so mein Moment, so, oh, okay, damn. Dieses NBA-Level ist schon ziemlich hoch. Und ich glaube einfach, selbst auch wenn man, sagen wir jetzt, auch wenn du im Sommer 100 Spiele machen würdest und die ganze Zeit scrimmagen würdest. Dieses NBA, sagen wir, ein NBA-Spiel, das unterscheidet sich schon ein bisschen von den ganzen anderen Sachen. Und ich glaube, dafür muss man einfach halt wirklich, sagen wir, mental, aber auch körperlich wirklich fit sein. Aber es war, ey, es war wie gesagt, das Tempo ist halt echt eine Sache, worauf man bereit sein muss.
Okay, krass. Ja, okay, schöne Anekdote mit John Wall, deinem Teamkollegen auf der Auswechselbank. John Wall ist vielleicht auch ein gutes Stichpunkt. Der ist ja lange verletzt, aber eigentlich so einer der absoluten Superstars dieser Liga. Genauso habt ihr mit Bradley Beal ja einen, der unfassbare Statistiken aufgelegt hat oder auflegen kann. Wie ist so diese Teamchemie bei so einem NBA-Team? Man hört immer nur, die Rookies müssen Donuts holen und Rucksäcke tragen. Also wie arrangierst du dich mit diesen Gegebenheiten, mit diesen Strukturen in dem Team?
Ich glaube, ich ziehe mir ziemlich leicht. Im ersten Jahr, wenn man sagen, jetzt hier in so einen pinken Rucksack bekommen haben und hier zum Flieger immer Donuts holen musste. Also das waren, glaube ich, wirklich so die einzigen Sachen, die wir so machen mussten. Wenn das alles macht, läuft bei dir alles gut. Aber es fiel mir auch hier in Washington eigentlich auch ziemlich leicht, weil so Leute wie John auch bei jedem Training war uns immer geholfen haben, vor allem den Jüngeren. Brad das Gleiche. Leute vergessen auch noch, wie jung Brad ist. Und deswegen, wie gesagt, die Truppe, ich glaube, wir mögen es einfach alle miteinander abzuhängen, auch außer vom Basketball. Bei Auswärtsspielen sind wir ziemlich oft einfach zusammen essen gegangen. Deswegen sind das, glaube ich, solche Sachen, die helfen dir auch sozusagen in eine neue Stadt sozusagen reinzukommen. Wenn alle Leute einfach so freundlich zu dir sind, wenn alle Leute dir helfen, um dich hier ein bisschen wohler zu fühlen. Deswegen war es, glaube ich, so Sachen wie John, der, auch wenn wir beim Spielen sehr, sehr oft einfach mit mir geredet hat, okay, was kann ich da besser machen? Was kann ich da machen? Wo sind meine Stärken, die ich da nutzen kann? Brad, genau das Gleiche. Deswegen, also das waren schon solche Sachen, die mir sehr, sehr viel mehr geholfen haben.
Sehr schön, das freut sehr zu hören. Das ist eine Frage noch, ihr seid bei der Bubble dabei gewesen, aber ihr habt darum gespielt, in die Playoffs zu kommen. Ihr wart noch nicht qualifiziert, aber ihr habt den Schnitt leider verpasst, richtig?
Genau.
Okay. Du wirst immer wieder für deine Qualitäten in der Verteidigung so gelobt und hervorgehoben. Fällt es dir leicht, die Jungs da drüben zu verteidigen, weil man halt, du hast das Tempo angesprochen, aber auch die, das sind ja alles so Athletikbiester, ne? Also die können ja alle springen, rennen, also was ist dein Geheimnis in der Verteidigung, wenn du da immer so gelobt wirst?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube einfach, das sind solche Sachen, die ich da muss ich wirklich sagen, die ich hier schon gelernt habe in Frankfurt, da gute Verteidigung, Antwort. Die einfach nur Verteidigung, die einfach sehr, sehr viel helfen kann. Natürlich mit Coach Gordy. Und wenn man da einfach ein Team Leute wie Mike und Tess hat, die vor allem mit der Verteidigung einfach sehr, sagen wir da, ausstechen. Und ich glaube, solche Sachen haben mir einfach geholfen, um okay in der NBA so ein Gefühl reinzubringen und zu sagen, okay, ich möchte hier ein guter Verteidiger sein, ich möchte jedes Spiel den besten Spieler von der anderen Mannschaft verteidigen und ihn sozusagen einfach so uneffektiv wie möglich halten. Deswegen, also, das ist eher ein Mindset, das man haben muss, um da wirklich, natürlich muss man auch physikal und stark und so weiter sein, aber ich glaube, das Mindset muss da schon wirklich sein, um da wirklich was zu machen. Und natürlich sind das auch noch Sachen, wo ich mich verbessere, stärker werden, lateral schneller werden, stärkere Beine kommen. Also noch sehr, sehr viele Sachen, an die ich mich verbessern muss. Aber ich glaube, das ist, wie gesagt, ist einfach, glaube ich, so eine Kopfsache, an die man sich wirklich so befestigen muss.
Ich glaube, da habt ihr auch genügend Trainer und Möglichkeiten, dass das noch alles weitere Schritte nach vorne macht, damit du dann irgendwann Starter mit 35 Minuten im Schnitt bist. Das würden wir uns ja auf jeden Fall wünschen. Kleine Frage noch zwischendurch. Du hast Tess erwähnt. Könnte Tess in der NBA spielen?
Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich glaube, wenn ich sagen müsste, welche Person die beste Verteidiger wäre, mit denen ich jemals gespielt hätte, würde ich auf jeden Fall sagen, Tess.
Wow. Das ist mal ein Adelsschlag. Sehr schön, sehr gut. An der Stelle beenden wir den Podcast schnell. Das kann gar nicht besser sein. Nein. Aber wir nähern uns tatsächlich schon dem Ende. Ich will dich gar nicht so lange von deiner Familie fernhalten. Ich habe nur noch ein paar wenige Fragen an dich. Und zwar, jetzt sind ja mittlerweile in der NBA ganz, ganz viele andere deutsche Spieler auch. Teilweise spielen sie noch mit Maxi Kleber, Daniel Theiss und so weiter, Dennis Schröder natürlich. Steht ihr da in Kontakt? Tauscht ihr euch aus irgendwie? Gibt es so eine WhatsApp-Gruppe deutsche NBA-Superstars?
das müssen wir noch machen, eine WhatsApp-Gruppe. Nee, aber auf jeden Fall auch in der Bubble mal sich getroffen. Natürlich darüber geredet, wie es dem anderen geht. Und man guckt sich natürlich auch bei den anderen immer sehr, sehr viele Spieler an. So wie ich momentan. Ich gucke mir momentan auch generell einfach alle Spieler an, um zu sehen, wie es eingeht. Aber man freut sich auf jeden Fall, wenn man da die ganzen anderen Deutschen sieht. Und ich glaube, es ist einfach auch so ein gutes Gefühl, dass es halt für den deutschen Basketball auch ziemlich, sagen wir, bergab jetzt geht und dass wir da auch im Nachwuchs noch sehr, 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 sehr viele Talente haben, die jetzt in den nächsten Jahren kommen. Also das ist einfach so eine Sache, worauf man sich halt wirklich freut.
Mit wem stehst du aus der alten Frankfurter Zeit noch am regelmäßigsten in Kontakt? Du hast Richie angesprochen.
Ja, Richie, der leider jetzt nicht hier ist, Karai. Jetzt gehe ich auch in den nächsten Tagen, nächste Woche, wenn ich jetzt zurückkomme, gehe ich auch mit Marco und Tess essen.
Okay.
Das heißt, ich habe ein paar Leute da auf jeden Fall noch in Kontakt. Auch Siobhan, der auch hier war.
Siobhan Shields, mit ihm stehst du genau. Regelmäßig in Kontakt? Ah, auch schön. Schöne Grüße.
Shelly und ich reden eigentlich fast jeden Tag, um ehrlich zu sein. Also schon ziemlich oft. Jules, AJ, Travis. Ja, also steht man noch ein paar Leuten auf jeden Fall in Kontakt.
Okay, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Drehen wir das mal so halb um. Jetzt seid ihr zwei Deutsche bei euch in Washington. Du und Moritz Wagner, der aus Berlin kommt, aber am College gespielt hat und alles. Ihr habt ja auch eine halbwegs internationale Truppe. Ne? Da ist ja auch noch der Rui Hirashimo, wenn ich mich richtig erinnere. Hashimura, Entschuldigung. Ihr habt den Bertrands noch dabei.
Genau.
Mahimi aus Frankreich, glaube ich, ist auch noch bei euch. Was erzählst du, wenn euch die Teammates so ausquetschen über Europa etc., was erzählst du den Jungs über Deutschland? Was sind die Fragen, die sie dir stellen? Das wollte ich schon immer mal wissen.
Die Frage ist immer, entweder ist es über das Oktoberfest oder halt, was man in Deutschland so isst, mäßig. Das heißt, das Einzige, was ich glaube ich immer frage, ist, ich habe gehört, dass es in Deutschland dieses Bierfest gibt und so weiter. Ja, das Oktoberfest. Also es gab einfach solche Sachen. Ich glaube, sehr, sehr viele Kultursachen, weil es natürlich, wie du es gesagt hast, diese ganzen neuen Kulturen gibt und jeder kommt von einem anderen Ort. Und ich glaube, es ist einfach schön, sagen wir, oder auch neu zu hören, wenn es jetzt, sagen wir, hier in Deutschland gibt es das, was man hier isst. Hier bei David in Litauen gibt es da Sachen, die man da isst. Und es sind sehr, sehr, sehr viele coole Sachen, die man davon hören kann.
Okay. Das heißt, wenn man wieder alles ordentlich reisen kann und Corona hinter uns liegt, dann gibt es eine Mannschaftsreise, Teambuilding zum Oktoberfest inklusive Preseason-Spiel gegen die Fraport Skyliners, richtig?
Genau.
Bitte das Preseason-Spiel erst nach dem Besuch des Oktoberfestes
machen. Damit alles gut läuft.
Zwei Fragen noch ganz kurz. Dein Bruder Yoshi kann nicht nur hervorragend die Tür aufmachen, wenn es bei euch klingelt. Der entpuppt sich ja auch immer mehr zu einem richtig guten Basketballer bei uns hier. Wann schlägt er dich im 1-gegen-1? Und welche Tipps gibst du ihm oder auch so Jungs wie Len Schormann, Maxi Begue, die bei uns weiter noch im Programm sind? Welche Tipps kannst du denen mit auf den Weg geben? Erste Frage, wann schlägt er dich im 1-gegen-1?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Auch eine gute Frage, weil wir noch nie gegeneinander gespielt haben.
Oh.
Ich würde sagen, es ist sehr schwer zu sagen.
Steht er vielleicht gleichzeitig auch noch bei dir im Raum irgendwo gerade und hört die Fragen? Nee.
Leider hat er dich nicht gehört. Vielleicht in 5 Jahren. vielleicht in 5 Jahren.
Okay, dann lässt du ihn mal gewinnen. Ja, ich verstehe.
Ja, vielleicht lasse ich ihn in 5 Jahren mal gewinnen, damit ich ihm sein kleines Selbstbewusstsein ein bisschen aufbooste. Aber sonst. Nee, aber für die anderen, ich glaube, einfach so eine Sache wie das. Ich glaube, sehr, sehr viele Leute vergessen das. Und das ist mir auch hier in der NBA sozusagen klar geworden, dass man. Okay, sehr viele Leute arbeiten immer ihren, sagen wir, körperlich und auf einem Niveau, wo man halt sein möchte, einfach bereit zu sein. Aber mental, glaube ich, vergessen sehr, sehr viele Leute, dass die auch da arbeiten. Ich glaube, ich habe mal eine Studie gesehen oder halt einfach auch von unserem Trainer gehört, dass NBA, sagen wir, 80% mental ist und das andere ist halt wirklich so körperlich. Und da hat er uns halt gefragt, wer wirklich an seinem Mental Health arbeitet. Und das machen halt kaum Leute. Ich glaube, das ist so eine Sache, die, glaube ich, einfach auch, sagen wir, über ein bisschen vernachlässigt wird und woran sehr, sehr viele Leute nicht arbeiten. Ich glaube, das sind einfach solche Sachen, die ich jetzt auch Leute, die halt noch jetzt ziemlich jung sind, mitgeben würde und sage, dass sie daran auch noch arbeiten sollen, weil, sagen wir, so eine Saison, du kommst nach LA, spielst kaum, bist in der G-League. Danach wirst du getradet. Spielst am Anfang, spielst nicht, dann spielst du wieder. Das heißt, die ganzen Sachen, die spielen auch mit deinem Kopf. Und da muss man, glaube ich, einfach auch bereit sein dafür, um immer bereit zu sein, um sich dann nicht runterziehen zu lassen. Ich glaube, das sind solche Sachen, die ich denen einfach mitgeben würde.
Okay. Habt ihr da in Washington, ich sag mal, Mentaltrainer an der Seite, die euch da begleiten und unterstützen?
Genau. Wir haben 2 von den Mental Health Coaches, mit denen man auch immer reden kann, die dir, wie auch wenn du irgendwie Probleme hast, helfen können. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall auch Leute, die dir helfen können.
Sehr, sehr spannend. Easy, jetzt habe ich dich knapp eine halbe Stunde von deiner Family weggehalten.
Alles gut.
Vielen lieben Dank für diesen hier, ja, fast spontanen Podcast. Man hat es vielleicht ein bisschen gemerkt, wir sind in Themen ein bisschen gesprungen und haben mal weitergemacht und so weiter. Aber ich glaube, das zeigt einfach nur, dass wir Spaß hatten, miteinander zu reden. Ja. Und ich glaube, dass das auch die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts gehabt haben, wenn sie bis hierhin gehört haben. Easy. Vielen lieben Dank. Viel gute Zeit noch und viel gutes Essen mit deiner Family.
Danke.
Und ich bin mir sicher, wir werden uns eher früher als später wieder irgendwie hören, sehen und dann gibt es wieder neue Updates, wenn du kurz vor dem NBA All-Star Day stehst.
Auf jeden Fall. Danke sehr. War schön, hier zu sein.
Alles klar. Easy, lass es dir gut gehen und wir hören uns beim nächsten Podcast einfach wieder.
Auf jeden.